Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir sind in einem Fontane-Jahr zum 200. Geburtstag des Berliner Schriftstellers und Theresia Mora, die uns hier heute begleitet durch diese Stunde, hat gerade schon preisgegeben, dass sie mit Effi Briest von Fontane mal ausgiebiger zu tun hatte in einem Seminar über Literaturverfilmung. Wie nah ist Ihnen denn da Effi Briest gekommen durch diese Beschäftigung?
Oh, sehr nah. Also jetzt ist das ist auch eine dieser Figuren, die ich, glaube ich, bis ins Grab mit mir herumtragen werde und die mir ganz und gar nicht gleichgültig ist. Und ich begrüße jede neue Interpretation dieses Stoffes, der auftauchen mag. Und ich schaue mir dann an, was ist jetzt daraus geworden?
Und wir schauen uns jetzt auch eine Frauenfigur, wäre jetzt falsch, eine Frau an, die mit dem Kosmos Fontane zu tun hat, nämlich seine einzige Tochter, Martha Fontane. Es sind ja sehr viele Fontane-Bücher erschienen in diesem Gedenkjahr zum 200. Geburtstag. Es gab auch schon eine umfassende Biografie über Martha Fontane vor 10 Jahren. Man kann jetzt den Verdacht haben, dass Dagmar von Gersdorf, die eine neue Martha Fontane-Biografie geschrieben hat, sich jetzt also quasi den Rückenwind des Jubiläums nur mal nutzen möchte. Aber wir können das fragen unsere Kritikerin Edelgard Abendstein. Dieses Buch jetzt, diese Martha-Biografie, ist das nur so ein Jahrestagsanhängsel?
Naja, also Sie haben schon angedeutet, jedes Buch, das jetzt erschienen ist, surft auf der Jubiläumswelle. Da gibt es gar kein Vertun. Aber interessant an diesem Buch ist, dass obwohl es relativ wenig Neues präsentiert, also sie hat keine Quellen in Archiven zutage gefördert und den Staub weggeblasen und sowas, sondern sie macht was ganz anderes, was Biografien sich oft nicht trauen. Sie deutet. Und zwar deutet sie dieses Schicksal dieser Frau als typisches Frauenschicksal des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Sie sagten schon, Martha Fontane war die einzige Tochter nach 5 Söhnen von Fontane und demzufolge sein Lieblingsgeschöpf, wenn man so möchte, die auch als literarische Kritikerin quasi in die Annalen eingegangen ist.
Und als Fontane-Kritikerin.
Genau, wichtige Stichworte geliefert hat. Aber sie hatte ein einfach tragisches Leben. Und wie, das schildert Gersdorf ganz eindrucksvoll.
Und wenn sie diese Figur ausdeutet, als was deutet sie diese Frau des
19. Jahrhunderts? Ja, erstmal zeigt sie sie als selbstbewusstes Geschöpf, das nicht besonders hübsch ist, aber umso temperamentvoller, das eine liberale Erziehung in diesem künstlerischen Elternhaus genießt. Schon im Alter von 10 darf sie nach London zu einer befreundeten Familie fahren, um ein Jahr lang Englisch zu lernen, woraus sie dann später Kapital schlagen wird. Sie wird als polyglotte Gesellschaftsdame eine reiche Amerikanerin durch Frankreich und durch Italien führen. Und sie hatte sogar die Chance, nach San Francisco zu gehen. Aber wie es oft in ihrem Leben ist, die Chancen schlägt sie aus, weil wenn eine kleine Krise kommt, dann gibt sie klein bei, dann hält sie einfach nicht durch.
Und wie wird dieses Leben oder noch was anderes vorher? Ist das eine, wird das als emanzipierte Frau, als eine frühe Form einer emanzipierten Frau sichtbar in diesem Buch?
Also durchaus, aber es wird nicht idealisiert. Das im Übrigen im Gegensatz zu der von Ihnen vorher schon erwähnten großen Biografie über Martha Fontane, die das doch eher tut. Also sie schildert diese Martha als ein zerrissenes Geschöpf, die einerseits sich nach Freiheiten sehnt, nach einem selbstbestimmten Leben und andererseits doch buhlt um die Anerkennung dieser Gesellschaft, die auf, wie man weiß, Standesdünkel basiert und insbesondere in der Aristokratie, zu der sie sich sehr hingezogen fühlt. Also so die kleinen Verhältnisse, die eigentlich ihr häusliches Leben zu Hause eben bei Emilie und Theodor Fontane bestimmt, das ist nichts für sie. Also sie flüchtet immer wieder aufs Land zu Freunden dort und schätzt dieses luxurierende Dasein und hätte es gerne, hätte auch gerne einen Mann, der ihr dieses bereitet, aber da tut sich leider am Horizont keiner auf. Und dazwischen ist sie einfach zerrissen. Sie möchte gerne eine taffe Person sein, um das mal neudeutsch zu sagen, und andererseits scheut sie sich vor dem Preis, der dafür zu bezahlen ist.
Und wie wird einem dieses Leben erzählt jetzt? In welcher Form, in welcher Dramaturgie?
Also eigentlich als Kammerspiel, gar nicht als großes Gesellschaftstableau, wie man das von vielen Biografien auch zu Fontane kennt. Da pulsiert nicht das Berliner Leben, sondern es ist eher ein privater Blick auf Vater und Tochter. Sie nutzt dafür den Briefwechsel zwischen den Eltern und den Freunden. Also es ist ein kammerspielartiger Blick. Und es ist sehr schön, wie Theodor Fontane seine Tochter einerseits, im Gegensatz zu dem, wie immer wieder behauptet worden ist, er hätte sie nicht gehen lassen, er hätte sie einfach immer so gebraucht und hätte sie instrumentalisiert für seine Literatur. Das stimmt einfach nicht. Er sagt, mein Gott, sie hat so eine Vorliebe für diese Chaiselongue-Existenz. Sie hat einen Hang zum Nichtstun. Und warum heiratet sie nicht etwa einen mittelmäßigen Pastor oder einen Räderbesitzer oder so etwas? Sie könnte doch, aber sie weigert sich und er hat letztlich dann doch Verständnis für sie.
Das Buch heißt ja im Haupttitel Vaters Tochter. Da wird sie ja, diese Frau, ganz eng eben an ihren Vater angebunden. Wie weit kommt sie denn in dieser Darstellung überhaupt raus aus dem Schatten des Vaters?
Ja, das ist eben die Tragik. Also sie heiratet dann kurz vor dem Tod von Fontane, verlobt sie sich. Im Übrigen auch bleibt sie dort im Schatten ihres Vaters, ein Freund des Vaters, der ein bekannter Architekt seiner Zeit ist und eine berühmte Architekturzeitschrift herausgibt, ein reicher Mann. Den heiratet sie nach dem Tod des Vaters, ist mit ihm 17 Jahre verheiratet, findet aber einfach trotz der wunderbaren Reichtümer, die dieser Mann ihr auch zu Füßen legt, in Gestalt von vielen Häusern und so weiter, sie findet einfach ihr Glück nicht. Sie ist eine zerrissene Person, die zwischen Überschwang und Depressionen hin und her schwankt, immer wieder krank wird. Sie nimmt sich dann in der Tat mit 57 Jahren das Leben.
Aber in dieser Zerrissenheit, Theresia Mora, auch eine sehr interessante, ein interessanter Mensch aus dem Kosmos Fontane, wie Effi Briest, oder?
Respektive, ich muss die ganze Zeit daran denken, das könnte ebenso gut eine Figur von heute sein. Also auch genau. Heute gibt es für Frauen mehr als für Männer diese Fallstricke, ja, das ist also welchen Preis bist du bereit zu zahlen und wie sehr bist du bereit dein eigenes Potenzial auszuschöpfen oder zu leben mit der Mittelmäßigkeit oder was bedeutet Heirat für dich, was kannst du dadurch in Anführungsstrichen erreichen oder verlieren? Und ich musste auch an, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, an meine Figur Flora denken, die sich auch so verzettelt hat, ja, so mit allen möglichen Talenten und dann nichts daraus gemacht und am Ende verzweifelt. Und ich muss sagen, als Mutter einer Tochter muss ich auch immer daran denken, wir müssen unseren Töchtern einschärfen, du musst irgendeinen eigenen Fokus finden, sonst wirst du unglücklich.
Finde ich richtig klasse Hinweis, also die Brücke zu heute, weil es ja nach wie vor so ist, also was gilt eine Frau eigentlich, wenn sie keine Kinder hat, wenn sie nicht verheiratet ist, also da gibt es ja immer noch so einen kleinen Makel, der den Frauen so angehängt wird, aber entscheidend ist, was sie sagen, also man ist in dem Moment ein anderer Mensch, wenn man auf seinen eigenen zwei Beinen steht.
Natürlich hatte nämlich mal an Martha Fontane andere Möglichkeiten, als wir heute haben. Das wollen wir nicht vergessen. Aber wahrscheinlich bessere als viele andere in der Zeit.
Also mit diesem Hintergrund mit Sicherheit. Also so gebildet gewesen sein zu dürfen.
Auf diesen Diskurs sind Sie beide gekommen durch das Buch Vaters Tochter, Theodor Fontane und seine Tochter Mete, geschrieben von Dagmar von Gersdorf und erschien im Insel Verlag. Vielen Dank an Edelgard Abendstein.